Zum Wochenende hin feierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung die kostbarste Gabe der Erde. Jakob Strobel Isserra, bekannt als wahrer Hohepriester leiblicher Genüsse, schrieb: Der Sinn des Lebens kann nicht das Leben an sich sein, nicht dessen absolute Unversehrtheit, auch wenn uns die narzisstisch-egozentrische Longevity-Bewegung das Gegenteil einreden will. Der Sinn ist das Glück, zu dem viele Wege führen. Askese, Verzicht mag einer sein, aber es ist gewiss nicht der einzige. Denn der Zweck des Lebens kann ja nicht darin bestehen, den eigenen Körper maximal zu schonen und deswegen jeden Tropfen Alkohol zu verdammen. Moment, werden Sie vielleicht sagen, das Nervengift Alkohol, die kostbarste Gabe der Erde? Nun, Strobel Isserra verteidigt in seinem Plädoyer gegen den neumodischen Abstinenzfanatismus, genau genommen den Wein, zu dessen Vorzügen aus Genießersicht allerdings auch die Wirkungen des Alkohols zählen. Die kategorische Nüchternheit, bedauerte der FAZ-Autor, hat sich ins vorbehaltlos Positive gewandelt, der Rausch hingegen ins absolut Negative, was der Semantik dieser Begriffe übrigens vollkommen widerspricht und nicht nur für Winzer und Weinliebhaber eine ernüchternde, keinesfalls berauschende Erkenntnis ist. Wer ordentlich Wein trinkt und dazu reichlich isst und die Folgen dieser Freuden um die Hüften trägt, las in der Süddeutschen Zeitung womöglich unerfreut die Überschrift »Dünnsein ist eine Ressource von Macht«. Julia Werner ging der Frage nach, ob es in der Debatte um die angesagten Abnehmspritzen eventuell um etwas ganz anderes geht als gesundheitliche Risiken, feministisches Einknicken und übertriebene Eitelkeiten. Vielleicht ist es so, die Injektion von Ozempic, Mounjaro oder Wegovy ist weder feministisch noch ein Akt der Unterwerfung. Sie ist zunächst mal nur menschlich. Dick sein fühlt sich in sehr vielen Fällen nicht gut an. Es ist anstrengend, nicht nur körperlich, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene. Denn dort sind für dicke Menschen nach dem Scheitern der Body-Positivity-Bewegung ja wieder nur zwei Rollen vorgesehen. Die des Unsichtbaren oder die der lebenslustigen Zirkusattraktion. So die SZ-Autorin Werner, die betonte, am Dicksein ist fast niemand selbst schuld und Willenskraft spielt meistens keine Rolle. Dicke Menschen befinden sich meistens in einem hormonellen Teufelskreis. Ob auch die rasenden Männer, die mit ihren PS-Monstern immer wieder jemanden totfahren, in einem hormonellen Teufelskreis stecken? Die Tageszeitung würde Hormone nicht als Ausrede gelten lassen. Nachdem in Ludwigsburg zwei Frauen durch ein illegales Autorennen getötet worden waren, konstatierte Gerion Asmuth frustriert, es wäre längst möglich, Autofahrer Doppelpunkt:innen automatisch auszubremsen, die sich gewollt oder ungewollt nicht an ein Tempolimit halten. Die sogenannten Speedlimiter, die seit Juli 2024 für jedes neue Fahrzeug Pflicht sind, könnten das locker erledigen. Aber die Autoindustrie hat auf EU-Ebene so stark lobbyiert, dass die Speedlimiter einfach per Druck aufs Gaspedal umgangen werden können. Denn Merkel, so der Taz-Autor Asmuth, Geschwindigkeit gehört zur DNA der Autorepublik Deutschland, in der Freiheit immer nur die Freiheit der Gasgebenden ist. Wie sich indessen eine ganz andere Freiheit, die Freiheit Europas angesichts von Putins Expansionsdrang, verteidigen lässt, gehörte zu den feuilletonistischen Top-Themen der Woche. Klare Kante zeigte der Podcaster Ole Nymoen, Autor des Buches »Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde« in der SZ. Ich lebe lieber in Unfreiheit, als für Freiheit zu sterben. Ich erwarte auch nicht von anderen, für meine Freiheit zu sterben. Das finde ich zynisch. Mit eben diesem Punkt, für die Freiheit anderer sterben, befasste sich Jens Jessen in der Wochenzeitung Die Zeit. Pazifismus war immer eine Haltung, die keine Probe auf ihre Konsequenz zulassen konnte. Aber natürlich ist vorstellbar, als überzeugter Pazifist den Verlust von Leben oder Freiheit hinzunehmen, um nicht selbst zur Waffe zu greifen. Die moralisch brisante Frage lautet darum eher, wäre der Pazifist auch bereit, die Zerstörung von Leben und Freiheit anderer hinzunehmen, um in frommer Unschuld fahren zu können? Ob so oder so, geht es nach Jessen, verdienen Soldaten viel von dem, was ihren Einsatz von Leib und Leben im Ernstfall überhaupt nur kompensieren kann. Anerkennung und Sympathie, vielleicht sogar Bewunderung. Die Frankfurter Rundschau titelte: Es ist Zeit für einen klugen Pazifismus. Die Philosophin Olivia Mitscherlich-Schönherr erklärte: Zur praktischen Umsetzung verlangt kluger Pazifismus einen Mittelweg zwischen den Extremen zahnloser Diplomatie und explosiven Hochrüstens. Dafür braucht es diplomatisch-militärische Doppelstrategien. Als Vorbild sei an den NATO-Doppelbeschluss erinnert, der von einem naiven Pazifismus zu Unrecht als Kriegstreiberei verunglimpft wurde. Wie heute wurde damals in Europa massiv aufgerüstet, Stichwort Pershing II. Anders als heute wurde damals allerdings auch die Diplomatie gepflegt und zwischen Ost und West über atomare Begrenzung verhandelt. Näher am Krieg, manchmal auch mittendrin, ist der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowitsch, der in der Welt am Sonntag nicht ausschließt, dass die USA unter Trump Waffen an Russland liefern. Doch selbst wenn nicht, droht aus Andruchowitschs Sicht globales Unglück. Meine größte Angst ist, dass sich ein Triumvirat der Weltmächte herausbildet, dass also China akzeptiert, was Trump und Putin miteinander vereinbaren. Falls diese drei Supermächte die Welt unter sich aufteilen, wäre das absolut schrecklich. Deshalb setze ich meine größte Hoffnung auf die Europäische Union. Sie muss sich endlich als eine geeinte politische Union begreifen und ihre Fähigkeit erkennen, sich zu verteidigen und solche Pläne zu verhindern. Sonst steuert die Welt auf eine absolut schreckliche Lage zu. Um eine solche Lage zu verhindern, sollten die Deutschen laut FAZ übrigens die Bombe verstehen lernen. Der Historiker Michael Jonas und der Politologe Severin Player betonten die Präzision aktueller Atomwaffen und erklärten, der Einsatz von Nuklearwaffen im Gefecht könnte der NATO nicht zuletzt im Zuge eines russischen Angriffs auf das Baltikum bevorstehen. In Ermangelung von konventionellen Alternativen wäre in diesem Zusammenhang ein abgestufter Einsatz von Nuklearwaffen auf dem Gefechtsfeld naheliegend unter bestimmten Umständen gar unvermeidlich. Ach ja, falls Sie angesichts der umfassenden Malaise zu gesundem Eskapismus fähig sind, schenken Sie vielleicht wieder besseres Wissen jener SZ-Überschrift Glauben, die behauptete, die Welt wird geil, die Zukunft wird spitze.